Wir grüßen uns ganz herzlich an diesem ersten Weihnachtstag im Namen dessen, der in diese Welt geboren wurde und für uns den Weg der Schmach ging, durch die Zeit auffuhr gen Himmel und nun sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und uns vertritt. Wir wissen uns verbunden auch mit den Geschwistern, die heute nicht hier sein können. Manche haben sich entschuldigt, manche haben uns grüßen lassen. Andere mussten Reisen antreten, um ihre Familie zu treffen. Und sie sind aber von Herzen mit uns in diesem einen Gott, in Jesus Christus, verbunden. Und wir freuen uns, dass wir auch heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag uns das Wort des lebendigen Gottes lesen und sagen dürfen. Der Predigttext für heute steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Wo Johannes ausruft, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Wir fragen uns vielleicht, was ist das für ein Predigttext zum Weihnachtstag? Es ist ein Predigttext, der uns auf das Ziel von Weihnachten hin lenken will. Das Ziel, Gottes Kinder zu sein oder zu werden. Und wir haben gerade gelesen, wer weiter in dem alten Leben lebt, der hat Jesus nicht gesehen. Die Hirten machten sich ja auf, um Jesus zu sehen, als sie diese frohe Botschaft hörten. Sie wollten ein verändertes Leben haben. Und das sollen auch wir immer wieder vor unseren Herzensaugen haben, ein anderes Leben zu führen. Nicht dem natürlichen Menschen weiter Lauf zu lassen, so wie er es gerne hätte, sondern dem geistlichen neuen Menschen Raum zu geben und als Kind Gottes durch diese Zeit zu gehen. Es soll ja die Freude Gottes an den Seinen sein, die in dieser Zeit sichtbar und bestimmend sein soll. Dem Menschen ein Wohlgefallen oder dem Menschen des Wohlgefallens, wie es an anderer Stelle heißt, bedeutet doch, Gott will Wohlgefallen an uns haben. Aber wie kann er Wohlgefallen an uns haben? Wenn wir uns selbst betrachten, ist da so wenig, was uns gefallen kann. Nicht nur die Falten, die dann im Alter ins Gesicht kommen, sondern unsere Wesensarten gefallen uns manchmal gar nicht und anderen schon gar nicht. Wie können wir da Gott wohlgefällig sein? Weil er in seinem Sohn in diese Welt gekommen ist und ihn anschaut. Es ist der Menschensohn, der sein Wohlgefallen gefunden hat und über ihn das Wohlgefallen für die, die an Jesus Christus glauben. Ja, welche Liebe hat uns Gott erzeigt, sagt hier der Apostel Johannes. Was ist das für eine Liebe? Der dreieinige Gott, er hat die Welt geschaffen, er hat uns geschaffen, uns Menschen auf diese Erde gesetzt. Aber nicht nur deswegen, damit wir über diese Erde gehen und irgend uns verlaufen, sondern er will auch uns erhalten. Er will uns festhalten an seiner Hand, damit das Ziel erreicht wird, was er mit der Schöpfung, was er mit der Geburt seines Sohnes in diese Welt gesetzt hat. Das Ziel, dass du und ich ein Gotteskind sind. dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wir leben in einem anderen Verhältnis, Familienverhältnis, als zuvor, wo wir nur mit den Menschen ein Familienverhältnis hatten. Jetzt sind wir in einer neuen Familie der Ewigkeit. Kind Gottes heißt Kind der Ewigkeit. Das war das Ziel des Schöpfers mit uns. Darum hat er diese seine Liebe zu uns walten lassen und hat alles in Szene gesetzt, damit es zu einer Gotteskindschaft in unserem Leben möglich werden konnte. Von einem jungen Mann habe ich gelesen, dass er Theologie studieren wollte, aus freien Stücken. Er wollte der Wahrheit dienen. Den Menschen wollte er nahe sein. Er wollte ein sinnvolles Leben führen. Nun war alles zu Ende. Als er seinen Koffer packte, um zu den Weihnachtstagen nach Hause zu reisen, stand es für ihn fest: Ich teile meinen Eltern meinen Entschluss mit, dass ich das Theologiestudium an den Nagel hängen und umsatteln werde. Der einzige Grund dafür: Er hatte den Glauben verloren an die Gottessohnschaft Jesu, an seine Auferstehung, überhaupt an die Autorität der Bibel. Das kommt uns recht bekannt vor in unseren Tagen. Er war traurig über diesen Verlust, aber um der Redlichkeit willen musste er sich so entscheiden. Er wollte nicht etwas verkündigen, was er selber nicht glaubte. Am Heiligen Abend wollte er es seinen Eltern noch nicht sagen. Er würde ihnen damit den Abend verderben, aber an den folgenden Tagen musste es sein. Über das Geschenk, das seine Eltern für ihn ausgesucht hatten, freute sich der junge Mann sehr. Es war Händels Oratorium Messias. Er hatte sich so gefreut, er konnte es kaum erwarten, dies anzuhören. Und er ging abends zeitig in sein Zimmer, um sich dieses Oratorium anzuhören. Und was dabei geschah, hat er selbst immer als ein Gotteswunder seines Lebens bezeichnet. Unter dem Anhören der Arie mit dem Text »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«, dieses Wort aus Hiob 19, Vers 25, war es ihm, als ob in seiner Seele ein Vorhang aufgezogen wurde, der ihm bisher die Sicht auf den lebendigen Christus verdeckt hatte. Auf einmal formte es seine Lippen und er sagte und betete: Herr, auch ich weiß jetzt, dass du lebst. Viele Jahre später bekennt er: Ich glaube, dies Weihnachten war das Fröhlichste meines Lebens, dass ich erkannt habe Gottes Liebe in Jesus Christus. Denn wie kann uns der Geburtstag des Kindes in der Krippe etwas bedeuten, wenn wir den lebendigen Herrn nicht kennen? Wenn wir ihn nicht kennen? Jene Geburt im Stall geschah ja in großer Verborgenheit. Nur wenige haben es gesehen. Kaum einer hat es begriffen, was dort geschah. Erst viel später kam ans Licht, was Gott damals den Menschen geschenkt hatte. Erst als die Auferstehung Jesu von den Toten geschah und er seinen Jüngern begegnete, wurde es ihnen zur Gewissheit, dass Gott selbst in diese Welt gekommen war. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin davon überzeugt, dass viele in diesen Weihnachtstagen nichts von dem Leben aus Gott wissen. Sie feiern Weihnachten, vielleicht ein Fest der Liebe, des gegenseitigen Beschenkens, aber nicht das Leben, was in Christus erschienen ist. Johannes sagt: Seht, es ist doch eine so große Liebe, die uns der Vater erzeigt hat. Wir sollen das Ziel erreichen, Gottes Kinder zu sein. Und er sagt, die wir Jesus jetzt schon aufgenommen haben, wir sind bereits Gottes Kinder. Das ist der Sinn von dem Gedenken an Weihnachten. Das ist der Sinn darüber, dass Jesus für dich in diese Welt gekommen ist. Wir müssen es, liebe Geschwister und Freunde, sehr persönlich nehmen. Gar nicht so allgemein. Denke mal an dich persönlich, dass Jesus nur für dich gekommen ist. Kennst du ihn persönlich? Hast du ihn gesehen mit deinen geistlichen Augen? Weißt du, dass er lebt? Weißt du, dass er dir ein neues Leben ermöglicht hat? Hast du dieses neue Leben empfangen? Oder steckst du immer noch in deinen alten Gewohnheiten und Lebenszügen drin, die weder dir noch anderen gefallen? Das sollen solche Fragen auch zu Weihnachten sein, damit wir wirklich dieses Licht des Lebens suchen, erfahren, annehmen und darin stehen. Durch die ganze Weltgeschichte hindurch, von A bis Z, arbeitet Gott nur an diesem einen Werk. An diesem Werk, seine Menschenkinder zu Gottes Kindern machen zu können. Wenn wir die Bibel lesen, von Anfang bis zum Schluss, dreht es sich nur um diesen Punkt. Gott will, dass niemand verloren geht und bleibt, sondern dass alle einst eingeführt werden in die himmlische Herrlichkeit. Und das eingeführt werden hat nicht nur etwas mit einer Formel zu tun, indem man irgendwie ein Glaubensbekenntnis oder ein Gebet spricht, sondern mit dem Herzen. Jesus in meinem Herzen, das ist das Wichtige. Dann habe ich den Eingang zum ewigen Reich. Gott liebt uns, ganz im Gegensatz zur Meinung vieler Menschen, die da meinen, ach, Gott kümmert sich nicht um uns. Und wenn er sich um uns kümmert, dann zerschlägt er uns. Er ist ja ein Rachegott. Er richtet mich nicht auf. Nein, Gott liebt uns. Er liebt uns Menschen und will, dass wir diese seine Liebe erfahren und erwidern. Obwohl die Menschheit von ihm abtrünnig geworden ist und der Sündenfall stattfand, konnte man gleich die Liebe Gottes danach verspüren, indem er sofort eine heilende Botschaft gab und Verheißung gab und sprach zu der Schlange: Der Same des Weibes wird dir den Kopf zertreten. Gleich eine Siegesbotschaft nach dem Fall der Menschen. Und man verspürte daraus auch diese liebenden Worte, die wir ja dann im Propheten Jeremia lesen können, wo es heißt: So spricht der Herr, wenn für Babel ihr in Israel die Jahre voll sind, will ich euch heimsuchen, ich will euch zurückholen, ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, damit ich euch gebe das Ende, das ihr eigentlich erwartet, Gottes Kinder zu sein. Darum dieser Ruf des Engels an die Hirten auf den Hirtenfeldern vor Bethlehem: Ehre sei darüber Gott in der Höhe. Frieden soll auf Erden sein und werden. Und den Menschen, die Gott gefallen, weil sie an das Kind in der Krippe glauben, soll das Herz erfüllt werden mit neuem Leben. Den Menschen des Wohlgefallens. Kein Mensch gefällt Gott wohl, aber der Menschensohn, Jesus Christus, und alle, die an ihn glauben, die gefallen dem lebendigen Gott. Auch heute sehnt sich der Herr nach uns, nach unserem Herzen, nach unserem Leben. Sicher sind unsere Gedanken sehr besetzt worden in diesen Tagen von der Frage, was kann ich dem schenken, was kann ich dem Gutes tun und so weiter. Und das nimmt uns manchmal so in Spannung hinein, dass wir gar nicht mehr an Krippe in Bethlehem denken können. Wir denken nur noch an Ladenschluss und dass man rechtzeitig noch was kaufen kann. Ja, weil die anderen das doch auch erwarten. Aber sind es auch echte Liebesbeweise? Oder ist es nicht nur eine Routine? Es ist ja nicht der Inhalt des neuen Lebens. Es ist eine Begleiterscheinung, die sein darf. Aber wir sollen aus diesem Besetztsein von den Aktionen der Tage hinein wiederkommen in die Freude, dass Gott uns liebt und dass wir seine Kinder sein dürfen. Diese Verheißung, dass wir Gottes Kinder sein sollen, drückte sich in der Arbeit des Schöpfers durch die Zeit aus. Nach der Sintflut sprach er gleich mit Noah darüber und sagte dann und gab die neuen Verheißung: Ich will einen Bund wieder mit dir machen. Es geht weiter. Es hat nicht aufgehört mit der Sintflut. Es geht weiter mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Der Schlange soll der Kopf zertreten werden. Und da heißt es hier in Vers 9, Kapitel 9 von 1. Mose: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen. Ich denke an alle, die noch kommen werden. Gott dachte schon an uns, zu einer Zeit, wo wir noch gar nicht auf der Erde waren. Ich richte einen neuen Bund auf mit dir und mit allen euren Nachkommen, die da kommen werden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut. Ich habe ein Ziel, wollte Gott sagen. Ein Ziel, das ich verfolge für euch. Und das Ziel sollte dann auch sichtbar werden in der Geburt des Heilandes Jesu Christi. Und weiter lesen wir, Gott arbeitete dann an den Menschen, die da aufkamen, und suchte den Abraham und wollte mit ihm etwas tun, was zum Resultat hat, dass in Bethlehem der Heiland geboren werden konnte. Er rief Abraham und er sagte zu ihm: Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, dir einen großen Namen machen, du sollst ein Segen sein. Und weiter: Ich will segnen, die dich segnen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ging es nur um Abraham? Nein, es ging um den Werdegang hin zu Bethlehem, da wo Jesus Christus geboren werden sollte. Das Volk musste errichtet werden. Es sollte im Lande leben, das Gott sich erwählt hat. Es sollte aus dieser Stadt in Judäa der Glanz der Herrlichkeit aufgehen. Darum, Abraham, ich nehme dich. Du sollst ein großes Volk werden und du sollst zum Segen für andere werden. Wieder die Verheißung hin. Auf die Gotteskindschaft merken wir, was Johannes hier preist. Welch eine Liebe hat uns Gott erzeigt, dass wir seine Kinder sein sollen. Und er hat gearbeitet und gearbeitet, damit das auch geschehen kann. In 5. Mose 31, Vers 6, wo Mose ja schon alt war und das Zepter dann auch weitergab an Josua, wurde ja auch dem Volk verheißen, dass sie getrost und unverzagt sein sollten und sich nicht von den Feinden beunruhigen lassen sollten. Fürchtet euch nicht, lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Ja, die Feinde in Form auch der Schlange machen sich immer wieder auf, um diesen Weg des Heils und der Liebe Gottes zu hindern. Fürchte dich nicht, ihr werdet in das Land kommen, das ich erwählt habe, damit auch Bethlehem, die Stadt der Herrlichkeit Gottes, das Brothaus mit dem Brot, das dort geboren wird, entstehen kann. Und weiter arbeitete 200 Jahre später, arbeitete Gott weiter und sagte dann auch zu David, ein Mann nach seinem Herzen, zu David, der ja gerne tun wollte, was Gott sagt, nicht nur im Augenblick, sondern auch in die Zukunft hinein. Und da bekam er diese Verheißung, es wird ein Sohn kommen, der dem Vater angehört und der alles wohl ausrichten wird. 2. Samuel 7, in Vers 12, Wenn nun deine Zeit kommt und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, David, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will sein Königreich bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ja, wir wissen, dass es nicht Salomo in erster Linie nur war, denn dessen Königreich bestand nicht ewiglich. Sondern hier wird auch schon von dem Sohn gesprochen, dessen Königreich in Ewigkeit bestehen wird. Er ist der Sohn, der dem Vater gehorsam ist. Er ist der Abglanz des Vaters in dieser Zeit. Eine wunderbare Verheißung. Und wieder einige Jahrhunderte später musste Gott ja immer wieder sein Ziel offenbaren. Er musste immer wieder Mut machen den Menschen und ihnen sagen, das stimmt, was ich euch gesagt habe von Anfang an, der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten. Und so sprach er dann wieder durch den Propheten Micha und sagt, das wird so geschehen. Du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Wieder ein Hinweis, immer ein paar Jahrhunderte später ganz neu gesagt, ich bin immer noch dran. Und liebe Geschwister, das sollen auch wir merken, Gott ist immer noch dran, alle Menschen einzuladen und ihnen zu zeigen, dass er sie lieb hat und dass er will, dass sie seine Kinder sein sollen. Darum laden wir auch in unserer Stadt ein, durch Schriften, durch Plakate, durch das Wort. Und wir persönlich sind auch immer wieder eingeladen. Wir sollen die Kindschaft bekommen. Und der Apostel Paulus schrieb es dann auch im Galater 4 und sagt, als die Zeit nun endlich erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn und ließ ihn geboren werden in Bethlehem. Und warum sandte er ihn? Paulus hat es ganz deutlich gesagt, damit wir die Kindschaft empfingen. Das, was Gott von Anfang an gesagt hat, was er zugesagt hat, das soll auch geschehen. Und es kam. Und darum Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens in Jesus Christus. Das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft, die uns wieder neu im Herzen bewegen soll, ganz entschieden unserem Heiland zu folgen. Auch wenn wir noch nicht wissen, was wir in dem Himmel sein werden, so wie es Johannes sagt. Aber eins wissen wir jetzt schon ganz genau, wir werden unseren Heiland und Herrn sehen. Und zwar so, wie er ist, in seiner großen Herrlichkeit. Dieses Ziel soll auch uns zur Weihnachtszeit immer wieder vor Augen stehen, dass wir nicht nachlassen, diesem Ziel nachzujagen, wie es einst auch der Apostel Paulus von sich sagte, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach, dass ich es ergreifen möchte. Ich will dabei sein. Ich will das, was zur Weihnacht geschehen ist, leben, darin zunehmen, vollkommener werden. Ich möchte Gott wohlgefallen. Wohlgefallen. Später vom Himmel her hat es der himmlische Vater auch immer wieder bestätigt. Bei der Taufe unseres Heilandes Jesus Christus kam die Stimme vom Himmel, die da sprach, dies ist mein lieber Sohn. Und an dem habe ich wohlgefallen. Das ist das Wohlgefallen, das ich gesucht habe bei den Menschen. Und während der Verklärung auf dem Berg Tabor, dies ist mein lieber Sohn, an welchen ihr Wohlgefallen haben sollt. Den sollt ihr hören, an den sollt ihr euch halten, damit auch ihr Kinder Gottes seid. Mit anderen Worten, Gott könnte gesagt haben, dies ist Jesus Christus, mein Sohn, meine Liebe zu euch, mit der ich euch mit mir verbinden will. Ihr sollt meine Kinder sein. Ihr sollt Menschen meines Wohlgefallens sein. Darum lesen wir ja auch im Johannesevangelium: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und das andere Wort, was dazu gehört, so viele ihn aufnahmen. Was durften die werden? Gottes Kinder. Gottes Kinder. Jesus aufnehmen heißt, Gottes Kind zu werden. Weihnachten und Gotteskindschaft gehören einfach zusammen. Das ist der Inhalt dieser Feier, der Freude, der Inhalt, den wir auch anderen weitergeben wollen, so wie es die Hirten taten. Sie blieben nicht beim Sehen des Heilandes stehen. Sie blieben nicht daran stehen, dass sie von dem Glanz der Herrlichkeit durchflutet waren, sondern sie machten sich auf, um das weiter zu erzählen, anderen zu sagen. Und dazu sind Kinder Gottes in dieser Welt vorhanden. Wir sind nicht vorhanden, damit wir ein möglichst langes materielles Leben in dieser Welt genießen können, sondern dass wir als Gotteskinder Botschafter dieser Liebe Gottes sein können und es weiter tragen dürfen in Wort, Werk und Wesen. Gotteskinder werden bewahrt vor dem Gericht. Darum müssen Menschen Kinder, Gotteskinder werden. Denn wenn Menschenkinder Menschenkinder bleiben, dann fallen sie dem ewigen Gericht anheim. Aber wo Menschenkinder zu Gotteskindern werden, werden sie aus diesem Gericht, dem Endgericht, herausgenommen. So wie es der Apostel Paulus auch im Brief an die Römer schrieb: Wenn Gott in Jesus für uns sich darreichte, um uns zu erlösen, wie viel mehr wird er uns bewahren vor dem Gericht, was dort kommt? Ja, wir sind da nicht mehr nur Menschenkinder, sondern Gotteskinder. Und er sorgt selber dafür, dass Gotteskinder auch Gotteskinder bleiben, dass wir bewahrt bleiben in seiner Hand. Das ist das Vorrecht, das den Kindern Gottes eingeräumt wird. Darum wiederum im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus: Sollte Gott uns mit Christus nicht alles schenken? Gibt es irgendwas, was uns fehlen sollte? Nein. Oder gibt es etwas, was uns trennen könnte von ihm? Nein. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, so wir Gottes Kinder sind. Nichts kann uns scheiden. Ja, Gott wollte und er hat uns mit Jesus alles geschenkt. Das Kind in der Krippe, der Mann später am Kreuz, der Todesüberwinder, der gen Himmel gefahren ist, hat uns das Leben der Ewigkeit jetzt schon und dann einst in der Herrlichkeit Gottes geöffnet und den Weg geebnet. Welche Liebe! Hier verstehen wir wiederum, was Johannes sagt. Was ist das für eine Liebe, die uns der Vater erzeigt? Das können wir gar nicht begreifen. Gottes Kinder sind befähigt zum Handeln als solche. Sie sind nicht mehr gebunden, wie es Johannes schrieb, an die Knechtschaft der Sünde. Sie müssen nicht mehr sündigen. Sie müssen nicht mehr dem Diktat der Welt und des Fleisches folgen. Ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnimmt. In ihm ist keine Sünde. Wer Sünde tut, der tut ja auch Unrecht. Die Sünde ist das Unrecht. Und dabei ist mir auch wieder ganz neu deutlich geworden: Niemand sündigt für sich allein. Wer sündigt, tut auch einem anderen weh. Wer stiehlt, hat nicht nur für sich gesündigt, sondern hat andere betrübt, hat ihnen was weggenommen. Wer Ehe bricht, macht das nicht nur für sich, sondern er schadet auch dem Ehepartner und den anderen Menschen. Man sündigt nie für sich allein. Das Sündigen hat immer Auswirkung auch auf andere. Wer lügt, betrübt nicht nur sein gutes Verhältnis mit Gott, sondern hintergeht den Menschen, seine Mitmenschen und hält die klärende und befreiende Wahrheit auf. Das braucht ein Gotteskind nicht mehr zu tun, sagt Johannes. Ihr wisst doch, er ist erschienen, damit er die Sünden wegnimmt und in ihm ist keine Sünde. Vielmehr dient jetzt einander mit der Liebe, mit der Gott euch geliebt hat. So steht es auch im Galaterbrief, durch die Liebe diene einer dem anderen. Welche Liebe hat Gott bewiesen, dass er mich zu seinem Kind machte? Jetzt hat er mir die Liebe gegeben, auch dem Nächsten in dieser Liebe zu dienen. Und die Liebe, heißt es in der Schrift, tut dem Nächsten nichts Böses. Nichts Böses? Ist das nicht wunderbar? Wenn wir da an die Krippe schauen, wenn wir da das Licht der Herrlichkeit herausleuchten sehen, sind wir erfasst davon, von dem Staunen über dem, was Gott für uns persönlich getan hat. Warum wir auch Weihnachten feiern können überhaupt. Und dann setzt der Apostel hinzu, jetzt wisst ihr's. Nun bleibt in ihm. Denn wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Lasst euch doch von niemand verführen. Bleibt in ihm. Denn ihr werdet ihn sehen einst, wie er ist. Jetzt in seiner Herrlichkeit. Alle allerdings, die außerhalb seiner Liebe bleiben, sie stehen in der Gefahr, dem jüngsten Gericht anheimzufallen. Aber noch sind sie eingeladen, jetzt ihr Herz zu öffnen, wie es einst die Hirten taten, als sie das Kindlein suchten und den Strahl der Herrlichkeit annahmen, die Rede Gottes. Noch ist die Einladung da, sich erneuern zu lassen. Noch ist die Einladung da, den Sohn Gottes im Herzen aufzunehmen. Denn es heißt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Und somit ist die Frage an mich, an uns alle, immer wieder neu gestellt, inwieweit durfte und darf Gottes Liebe mein Leben erfüllen und bestimmen? Muss ich mich vielleicht revidieren? Muss ich an diesem Weihnachtstag vielleicht innerlich zurückkehren? So wie dieser junge Mann, der am Glauben zunächst scheiterte und sagte, ja, also das ist mir jetzt alles so nebulos, das kann ich gar nicht mehr annehmen und anderen schon gar nichts sagen. Aber dann wurde er ergriffen von dieser Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Oh, wenn das so ist, dann will ich jetzt ganze Sache machen. Und dann will ich ihm angehören, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, denn Gott hat gearbeitet, damit die Gotteskindschaft durch seine Liebe in jedem Raum findet. Und in diesem Sinne können wir uns dann ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Amen.